VHS-Ohrenblicke. Die Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg im Gespräch. Moderiert von Friederike Koring.
Herzlich willkommen bei VHS-Ohrenblicke, dem Gesprächspodcast der Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg. Heute habe ich Elisabeth Hamuda zu Gast. Sie hat ganz viele Blickwinkel auf die Volkshochschule, da sie als Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache gearbeitet hat und heute als organisatorisch-pädagogische Mitarbeiterin bei der VHS dabei ist. Schön, dass du heute da bist.
Hallo Friederike.
Hallo. Und du hast mir ja vorab schon gesagt, Elli ist für dich auch in Ordnung.
Ja,
oder?
Wir kennen uns schon so lange und arbeiten zusammen. Natürlich.
Sehr schön. Super. Ich freue mich. Ich bin immer noch Frau Koring.
Hallo Frau Koring.
Nein. Die Integration von Zugewanderten in Deutschland wird vom Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge, kurz dem BAMF, gesteuert. Elli, du bist da ja auch sehr tief in diesem Thema drin. Was genau ist die Rolle der VHS hierbei eigentlich?
Naja, die Bundesregierung hat das sogenannte Gesamtprogramm Sprache auf den Weg gebracht. Das ist ein modulares Angebot an Deutschkursen für die Grundstufe, also die sogenannten Integrationskurse, die es seit bald 20 Jahren gibt, und die darauf aufbauenden Berufssprachkurse. Beide Kursarten werden also vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verwaltet und von verschiedensten Trägern durchgeführt. Und die Volkshochschulen deutschlandweit sind einfach einer der größten Anbieter von Integrationskursen.
Ja, das ist ja interessant. Welche Kurse werden von der Volkshochschule zum Thema Deutsch überhaupt angeboten?
Also wir hier in Tempelhof-Schöneberg haben zum einen diese vom Bundesamt geförderten Kurse, Integrationskurse, Berufssprachkurse. Dann gibt es bei uns Kurse, die vom Land Berlin bezahlt werden. Und zwar sind das Deutschkurse für Geflüchtete, die keinen Zugang zum Integrationskurs haben. Dann gibt es Deutschkurse für Mütter und Eltern, wo es also inhaltlich auch um Erziehungs- und Bildungsfragen geht. Und dann haben wir einen recht großen Anteil an offenen Kursen, Konversationskurse, Phonetikkurse, schnelle Deutschkurse.
Schnelle Deutschkurse?
Ja.
Was macht man da?
Man lernt sehr viel schneller als in den Integrationskursen. Also läuft zweimal pro Woche, drei, vier Unterrichtsstunden am Abend. Und die Leute müssen einfach ganz viel zu Hause machen, ganz viele Hausaufgaben sehr intensiv lernen. Und sie brauchen auch schon also ein gewisses Talent zum Sprachlernen.
Okay. Und dieses Talent, das kann vorher einmal geprüft werden?
Nein.
Nein. Das macht man dann einfach.
Das macht man.
Okay. Mhm. Ja, und die Volkshochschule hat ja auch ganz spannende Kurse, zum Beispiel Radtouren durch Berlin für geflüchtete Mütter, soweit ich weiß.
Nicht ganz.
Nicht ganz, okay.
Also es gibt ja bei uns immer noch ein ziemlich großes Angebot an Sommerkursen, sogenannten. Das sind Kurse einfach jenseits der üblichen Stufenkurse. Und da gibt es im Bereich Deutschkurse für Mütter Fahrradkurse, wo also Frauen mit dem Fahrrad zusammen Berlin erkunden oder auch das Umland, dabei Deutsch sprechen, also ihre Kenntnisse erweitern und auch die Umgebung kennenlernen. Dann gibt es Kurse, wo man gemeinsam Museen besucht. Es gibt Kurse, also im Sommerprogramm. Es gibt auch einen Deutschkurs, in dem quasi theaterspielend Deutsch gelernt wird.
Wow.
Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen.
Wie kommt ein Mensch eigentlich in einen Integrationskurs? Also der Name, den kriegt man ja schon mal mit, auch wenn man durch so ein Volkshochschulprogramm durchblättert. Aber was das genau ist und ja, wie man da reinkommt, kannst du uns dazu irgendwie mal so eine kleine Richtschnur geben?
Also grundsätzlich gibt es zwei Wege. Man kann verpflichtet werden oder man kann berechtigt sein. Und verpflichtet werden in der Regel neu zugewanderte Menschen, die nicht ausreichend oder gar kein Deutsch sprechen. Die bekommen von der Ausländerbehörde mit der Aufenthaltserlaubnis zusammen eine Verpflichtung. Außerdem können, wenn man soziale Leistungen bezieht, die Träger dieser Leistungen die Teilnehmer, also die Leute verpflichten, teilzunehmen an den Kursen. Das kann also das Jobcenter sein oder Asylbewerberleistungsstelle. Und dann können Menschen, die einen Aufenthaltstitel haben oder die im Asylverfahren sind zum Beispiel, einen Antrag stellen, dass sie in einem Integrationskurs teilnehmen können. Mhm. Den stellen sie dann direkt beim BAMF. Und hängt also vom Aufenthaltstitel ab und von den Bedürfnissen der Teilnehmenden, ob das bewilligt wird oder nicht.
Mhm.
Und wenn sie dann so einen Berechtigungsschein haben, kommen sie zu den Schulen, also zu uns in dem Fall. Dann gibt es einen Einstufungstest, ein Beratungsgespräch und im besten Fall kommen die Teilnehmer dann relativ schnell in einen Kurs.
Mhm. Und so ein Einstufungstest, kannst du uns da mal einen Überblick geben, wie lange dauert das, wie läuft das auch ab?
Also wir kennen ja, glaube ich, oder viele kennen ja solche Online-Einstufungstests für alle möglichen Sprachen. Grundsätzlich läuft so ein Test ähnlich ab, aber natürlich hier im Haus bei uns in Präsenz.
Mhm.
Das heißt, am Anfang gibt es ganz leichte Aufgaben. Man liest was, man muss was ankreuzen, man muss Wörter einsetzen und die werden auf den folgenden Seiten immer schwerer. Die Teilnehmer haben dafür 30 Minuten Zeit.
Ja, das ist aber, also hört sich vielleicht erst lang an.
Also am Ende, also wenn jemand wirklich das Niveau B1 hat, wohin dieser Test führt, dann schafft man es in 30 Minuten.
Okay. Ja.
Aber man merkt eben sehr schnell, an welcher Stelle jemand in den Kurs einsteigen sollte, wo die Kenntnisse oder wo die Ergebnisse eher geraten sind.
Ja, ist das so ein bisschen anklicken oder muss ich schreiben?
Also, es ist von Hand, das ist richtig ein Papiertest,
ja.
Der wird auch hier abgelegt.
Ja.
Also man muss es ankreuzen oder eben tatsächlich reinschreiben.
Und muss man auch was sagen? Also das ist dann ja wahrscheinlich der nächste Teil dann. Ne?
Genau, also man muss ein bisschen was Freies schreiben und dann gibt es halt ein Gespräch mit den beratenden Leuten hier. Das sind in der Regel KursleiterInnen.
Mhm.
Und in dem Gespräch merken die Kursleiterinnen natürlich sehr schnell auch, was für ein Sprachniveau der oder diejenige hat.
Einfach aus der Erfahrung.
Genau, aus Erfahrung sind ja alles erfahrene Lehrkräfte, auch zugelassen müssen sie sein zum Integrationskurs. Und dann gibt es so bestimmte Alltagsthemen, über die sie sprechen. Dann sollen sie, wenn es schwierig ist mit dem Sprechen, über ein Foto reden vielleicht.
Ah, interessant. Dann wird da quasi so ein Foto hingelegt und dann erzählen sie mal, was sie da sehen.
Genau.
Ah, okay. Spannend. Das heißt, machst du das auch? Hast du das auch schon gemacht?
Ich hab das auch schon gemacht, ja.
Ja. Ist dir da was so in Erinnerung geblieben, was irgendwie so eine Kleinigkeit, das war
also
interessant? Oder hatte jemand mal eine Schokolade über den Tisch gegeben?
Nee, das habe ich hier nicht erlebt. Die meisten haben ja auch kein Interesse dran, besser eingestuft zu werden, als sie sind. Sie wollen es ja lernen. Aber was immer in Erinnerung bleibt, sind Leute, die gleich am Anfang sagen, kann ich nicht. Und das sind manchmal Leute, da muss man sehr aufpassen, die noch nicht mal lesen und schreiben können oder nur sehr schlecht oder nur in ihrer Mutterschrift. Und das ist eine Herausforderung, herauszufinden für die Beraterinnen, ob diejenigen nur kein Deutsch können und deshalb das nicht machen können oder ob sie eigentlich noch mal lesen und schreiben in lateinischer Schrift lernen müssen.
Ach so, das ist sozusagen noch die andere Frage,
genau,
die dann im Raum steht. Wenn ich jetzt diesen Einstufungstest bewältigt habe und auch ganz zufrieden bin mit meinem Ergebnis. Wie läuft denn dann so ein Kurs ab in der Regel, in den ich dann reinkomme?
Also wenn du den gut bewältigt hast, den Test, dann hast du eigentlich nichts außer deinen persönlichen Daten eingetragen und dann kommst du in einen Anfängerkurs, A11 heißt die Stufe. Und dann hast du 6x100 Stunden, Unterrichtsstunden, also 6 sogenannte Module, in denen du die Sprache lernst bis zum abgeschlossenen Niveau B1. Dann machst du einen Sprachtest, der heißt dann Deutschtest für Zuwanderer. Machst dann noch 100 Stunden Orientierungskurs, Politik, Geschichte, Landeskunde.
Mhm.
Auch einen Abschlusstest. Und wenn du da alles erfolgreich gemacht hast, bekommst du ein Zertifikat Integrationskurs.
Okay, wow. Also sind einige Stunden zu schaffen und auch noch dann immer wieder diese Tests und die Prüfungen, durch die man da geht.
Genau, 700 Stunden. Und das schaffen in der Regel nur Leute, die schon gute Lernvoraussetzungen haben. Wenn man die Deutschprüfung nicht bestanden hat auf B1, kann man auch noch mal 300 Stunden wiederholen. Aber auch das ist für viele einfach nicht ausreichend. Da merkt man auch, dass Deutsch wirklich eine schwere Sprache ist.
Mhm.
Und dass es für viele kaum möglich ist, im Alltag zu üben, weil sie wenig Kontakt zu Deutschen haben.
Mhm. Okay.
Ja.
Es ist im Endeffekt, dieses Üben im Alltag gelingt dann tatsächlich auch nur, wenn man dranbleibt und wahrscheinlich so viele Gespräche wie möglich irgendwie auf Deutsch hält. Egal, welches Gespräch das ist und ob es dann irgendwo an der Theke, im Supermarkt oder sowas ist. Also ist was schon dran, wenn man einen deutschen Partner oder Partnerin hat oder Freunde, dass man dann etwas schneller lernt?
Ja, ich prüfe ja auch Deutsch auf verschiedenen Stufen. Und man merkt es schon, man hört es schon sehr schnell, ob jemand eben viel mit Deutsch in Kontakt ist. Am besten sind die Leute, die einen deutschen Partner oder eine deutsche Partnerin haben tatsächlich.
Hm.
Sie haben einfach ganz häufig eine flüssigere und bessere Aussprache. Mhm. Machen zwar auch viele Fehler auf den Stufen, also entsprechend, und haben auch noch nicht den großen Wortschatz, aber es ist nicht so mühsam. Man merkt, dass sie einfach viel mehr Deutsch schon sprechen.
In der Volkshochschule bekommt man ja auch unmittelbar mit, was so eigentlich in der Welt los ist. Das heißt, die Volkshochschule ist direkt am Puls der Zeit. Und das ist total spannend und bereichert ja auch diese ganzen Volkshochschulhäuser. Elli, wie konkret merkt man das denn in diesen Kursen?
Also wir haben im Bezirk Tempelhof-Schöneberg ja ohnehin einen hohen Anteil an Menschen mit, in Anführungszeichen, Migrationshintergrund. Knapp 40%. Und natürlich sind die, wenn sie kommen nach Deutschland, in unseren Deutschkursen. Und man merkt aber auch die aktuelle Situation in den Kursen. Wir hören einfach mal rein, woher die Teilnehmerinnen in einem aktuellen Integrationskurs so kommen.
Ja, sehr gerne.
Ich heiße Neda, ich komme aus der Türkei. Ich bin 26 Jahre alt. Ich spreche Türkisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Ich lerne Deutsch jetzt. Und ich bin seit vielleicht 2 Jahren in Berlin gelebt.
Mein Name ist Chinoye Okoli. Ich komme aus Nigeria. Ich bin 1 Jahr in Berlin.
Hallo, ich bin Sedan. Ich komme aus Indien. Seit 4 Jahren wohne ich in Berlin und ich arbeite als Geschäftsmanager.
Hi, ich heiße Sintu Bharati. Ich komme aus Indien. Ich bin in Berlin seit 1 Jahr.
Ich heiße Vlad, ich komme aus der Ukraine. Ich bin 40 Jahre alt. Ich wohne jetzt in Berlin, in Schöneberg.
Wir hatten jetzt in dem Kurs tatsächlich schon einige Menschen aus Indien. Mhm. Das ist ein ganz neuer Trend.
Ja.
Wir haben aber auch 2016 bis 18, 19, 20 sehr viele Menschen aus Syrien in den Kursen gehabt. Menschen aus Afghanistan, seit 2 Jahren viele Ukrainer und Ukrainerinnen. Wir hatten vor ein paar Jahren Venezolaner, die hier Asyl beantragt haben.
Aha, wie kam das?
Die politische Situation in Venezuela war einfach sehr angespannt.
Ja,
und wir haben tatsächlich nach dem Brexit auch mehr Briten in den Kursen gehabt. Mhm. Also man merkt die weltpolitische Lage eben in den Deutschkursen.
Ne? Wahnsinn. Das ist echt unglaublich, dass wir das so schnell dann auch direkt unmittelbar erleben.
Genau,
ne?
Ja.
Warum heißt es eigentlich Integrationskurs und nicht Sprachkurs?
Naja, in den Kursen wird natürlich viel mehr als reine Sprache vermittelt. Wir kennen ja die Sprachkurse aus der Schule, wo man mit seinem Buch schön brav Vokabeln lernt und Grammatik. Aber in den Integrationskursen müssen die Menschen eben lernen, wie sie auch in Deutschland leben können.
Mhm.
Das heißt, sie brauchen die Fähigkeit, sich im Alltag zu verständigen, nicht nur sprachlich, sondern auch körpersprachlich zum Beispiel. Sie müssen lernen, wie man reagiert in bestimmten Situationen. Und vieles davon wird in den Lehrbüchern aufgegriffen. Also in den Lehrbüchern gibt es immer wieder Alltagsthemen, die auftauchen. Dann gibt es die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Dann gibt es die Möglichkeit, zu vergleichen. Wie macht ihr das? Wie machen wir das? Damit die Teilnehmenden einfach auch wissen, was so typische Gepflogenheiten, Traditionen sind in Deutschland. Und außerdem gibt es am Ende vom Integrationskurs ja immer noch diese 100 Stunden Orientierungskurs, wo ganz explizit wirklich Politik, Landeskunde, Geschichte und demokratisches Verständnis thematisiert werden, damit die Teilnehmenden eben auch wissen, welche Rechte haben sie, welche Pflichten haben sie, was wird erwartet, wo sind so die Grenzen. Das alles ist Teil des Integrationskurses und deshalb geht das viel mehr, also weit über das reine Sprachenlernen hinaus.
Was ich interessant finde, ist ja, die Menschen müssen sich ja total drauf einlassen. In dieser ganz anderen Kultur, Deutschland, die Sprache, wie sind unsere Gepflogenheiten? Also all das, was du jetzt ja gerade gesagt hast. Und das ist ja auch eine Art Kulturschock, den man irgendwann erlebt. Also vielleicht hat man diese gewisse Euphorie, dann hat man diesen Sprachtest gemacht, dann hat man jetzt eine neue Gruppe und jeden Tag ist sowas ganz Neues. Was hat das dann auch noch so für Auswirkungen, die vielleicht eben nicht nur im Lehrbuch stehen und die ich dann so in einem Klassenraum erlebe?
Also für die Teilnehmenden ist es total wichtig, in so einer Gruppe zu erleben, dass sie nicht alleine sind. Mhm. Denn also der Kulturschock ist tatsächlich bei manchen sehr groß. Und für fast jeden und jede, die nach Deutschland kommen, ist es ein sozialer Abstieg. Mhm. Ja, weil sie halt in ihrem meist qualifizierten Beruf natürlich hier nicht sofort arbeiten können, weil sie ihren Freundeskreis verlieren. Das soziale Prestige ist einfach weg.
Ja.
Und es ist, tut ihnen gut zu erleben, dass es nicht nur sie betrifft, sondern dass es vielen so geht. Sie tauschen sich auch darüber aus. Und sie merken auch, also sie merken auch, dass nicht nur in Deutschland alles anders ist, sondern man tauscht sich ja in den Kursen aus, man vergleicht ja, wie machen wir das, wie macht ihr das? Und auf die Weise lernen sie auch, wie vielfältig eigentlich das alles ist. Also wie vielfältig Traditionen sind, Kulturen. Und sie lernen so auch eine Art von Toleranz.
Mhm.
Was ihnen sehr gut tut.
Hm. Ja, der soziale Abstieg, das ist ja nun echt etwas, das darf man nicht unterschätzen. Da kommen ja Menschen, die haben ja einen Wahnsinnsweg hinter sich, ganz viel erlebt.
Ja.
Dinge, die sie an uns auch gar nicht immer so mitteilen können, weil zum Teil die Worte auch fehlen und vielleicht in einer anderen Kultur gar nicht so offen vielleicht darüber geredet wurde.
Ja.
Man ist jetzt einfach nur mal froh, woanders zu sein und nicht von Hunger, Krieg, Not und dem Ganzen bedroht zu sein. Und trotzdem sind das ja auch total menschliche Gefühle und Gedanken, die man hat, dass man denkt, oh Gott, ich hoffe, ich komme hier irgendwie mal. Da bleibt eben die Hoffnung.
Manche haben eben viel Hoffnung, Illusionen, aber keinen Plan B. Also mir ist in Erinnerung eine Lehrerin aus dem Iran, die war dort im Gymnasium und hat dann sehr stark gehofft, wenn sie hier nur lang genug Deutsch lernt, kann sie auch als Lehrerin arbeiten. Man braucht aber in Deutschland oder in Berlin zumindest, wenn man als Lehrerin arbeiten möchte, die Stufe C2. Das ist also das höchste quasi muttersprachliche akademische Sprachniveau. Und für die Frau war es unheimlich schwer, überhaupt Deutsch zu lernen. Das lag ihr nicht, hat sie keinen richtigen Zugang gehabt. Und die hat viele Jahre lang immer wieder Kurse wiederholt, in der Hoffnung, es doch zu lernen. Wo ich dann irgendwann auch versucht habe, ihr zu erklären, dass sie sich anders orientieren muss.
Ja, das heißt, du musstest du ihr dann...
Ich habe es versucht, mir tat es einfach leid. Ich meine, man kann ja nicht immer wieder sagen, ja, du musst nur noch weiter Deutsch lernen.
Hm.
Es gibt einfach für viele eine Grenze, wo sie auch nicht weiterkommen.
Okay, und die einfach akzeptieren und dann mit dem,
die muss man akzeptieren und dann gucken, was ist möglich. Und es ist ja sehr viel möglich.
Ja.
Ne, also... Auch wenn man in Syrien studiert hat, macht man hier möglicherweise einen Ausbildungsberuf.
Hm.
Aber das muss einem erstmal gesagt werden.
Ja, so. Das ist tatsächlich auch dann von den Kursleitungen und den Lehrerinnen die Aufgabe zum Teil auch?
Das ist eigentlich nicht ihre Aufgabe.
Ah, okay.
Das geht weit darüber hinaus. Das ist eine Einschätzung und wenn eine Kursleiterin das weiß und vielleicht auch irgendwie die Zeit dafür findet, wird sie es auch besprechen.
Ja.
Auf jeden Fall spricht man ja in den Kursen über Berufe und Arbeit und sowas.
Ja, und neben der Sprache wird in den Kursen ja auch ganz viel über Toleranz und Vielfalt gesprochen und auch erlebt unmittelbar. Elli, hast du was Interessantes erlebt, wie so Teilnehmende zusammenwachsen? Und vielleicht hast du ein Beispiel für uns, so ein positives, schönes.
Ja, habe ich. Also meine Lieblingsgruppe tatsächlich war vor etlichen Jahren ein Integrationskurs. Die war ganz typisch hier für den Schöneberger Regenbogen-Kiez.
Mhm.
Und zwar waren das 18 Teilnehmende und davon 4 schwule Männer.
Mhm.
Alle unter 40, also eher jünger. Und am Anfang, also die sind sehr unterschiedlich damit umgegangen. Der eine hat das ganz offen kommuniziert, er ist hier, lebt hier mit seinem Mann. Bei den anderen hat es ein bisschen länger gedauert. Und man hat sehr schön gesehen, wie die anderen Teilnehmenden im Kurs, gerade die mit einem arabischen Hintergrund und auch die aus dem russisch-slawischen Raum, sich sehr schwer getan haben damit am Anfang. Aber je mehr die sich untereinander kennengelernt haben, desto schöner war die Atmosphäre, war dann ein sehr freundlicher, offener Umgang. Und am Ende war das also ein Lehrstück in Toleranz, ohne dass man darüber sprechen musste.
Ah,
weil sie gemerkt haben, wir sind eine tolle Gruppe, wir sind sehr, machen viel Spaß auch untereinander, haben geflapst miteinander. Also es war wirklich eine sehr schöne Erfahrung.
Toll. Und das färbt ja auch dann einfach ab, ne? Also diese positive Stimmung.
Genau.
Und die Menschen bringen das ja auch wieder dann zu sich in ihre Gruppen
Richtig.
Nach Hause.
Ja.
Und sprechen vielleicht mit anderen darüber und sagen, hey, das macht richtig Spaß, wo ich gerade bin und was ich so erlebe.
Mhm.
Das hätte ich mir gar nicht sonst vorgestellt, dass ich das woanders bekomme.
Naja, und sie lernen auch, schwule Männer sind ganz normal.
Ja, das
was ist für manche eben doch wirklich die erste Begegnung mit Homosexualität unter anderem. Ne?
Ja.
Und genauso natürlich mit anderen Nationen.
Ja.
Mhm.
Und das zeigt ja auch einfach, dass Kursleitungen so eine ganz gesunde Gruppendynamik wichtig empfinden und dass das für alle zielführender ist, auch beim Lernen. Und wie funktioniert das angesichts der vielen weltpolitischen Konflikte, die wir gerade haben?
Also manchmal funktioniert es nicht. Hm. Manchmal brechen einfach Konflikte auch im Unterricht auf, wenn sie vor allem sehr aktuell sind. Also wir hatten im Zusammenhang mit dem 7. Oktober in Israel tatsächlich in einem Kurs eine sehr offen antisemitische Äußerung. Und sowas ist dann immer schwer, also immer eine Herausforderung für die Kursleitenden, weil sie natürlich Grenzen setzen müssen. Aber auf einem, also das Sprachniveau ist einfach sehr niedrig. Man kann über bestimmte Sachen nur sehr schwer sprechen auf der Stufe. Und es ist natürlich auch eine Charaktersache, wie offensiv man in dem Kurs sich da positioniert und sagt, das geht gar nicht und vielleicht versucht zu erklären.
Ja.
Normalerweise vermeiden sowohl die Kursleitenden als auch die Teilnehmenden politische und gerade so Konfliktthemen ganz gerne von sich aus, weil sie eben merken, sie können noch nicht genug Deutsch, um wirklich darüber zu sprechen, um sich auszutauschen. Und weil sie auch merken, wir haben eigentlich ein anderes Ziel. Wir wollen zusammen hier Deutsch lernen. Wir wollen irgendwie uns integrieren in dem Land. Wir wollen uns nicht streiten.
Stimmt. Also auch da eher am Strang ziehen.
Genau.
Wir wollen
genau.
gemeinschaftlich etwas erreichen, was uns langfristig dann ja auch
genau.
hilft.
Eben. Und da entstehen tatsächlich auch Freundschaften in den Kursen. Das ist immer sehr schön.
Ja,
viele haben da noch lange Kontakt miteinander.
Hast du da irgendwie mal noch Kontakt gehabt zu ehemaligen Schülerinnen, die da sagen, ach, das war doch schön, da habe ich jetzt meine Clique gefunden?
Ja, also ich treffe gelegentlich einzelne von denen.
Ja.
Allerdings aus einer höheren Stufe, aus einem C1-Kurs. Aber das ist, also die freuen sich auch immer und ist natürlich auch schön als Lehrerin zu sehen, dass die Leute dich nicht vergessen, nur dass du eine wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt hast. Und dann erzählen sie auch, was die anderen so machen. Also,
Das ist richtig aufbauend, oder?
Das ist
auch so für die eigene Arbeit, die man da hat. Du hast ja zuerst deine ganzen Menschen, die da im Klassenraum vor dir sitzen und vielleicht zum Teil sagen, oh Gott, wie schaffe ich das? Und schaffe ich es überhaupt? Und am Ende führst du diese Menschen ja durch diesen Prozess.
Genau, man begleitet sie ein halbes Jahr lang ungefähr und dann entlässt man sie.
Ja, die Volkshochschule ist ja somit eine Anlaufstelle für Menschen aus aller Welt mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Wenn ich die Grundstufe B1 jetzt zum Beispiel geschafft habe und dann habe ich das Zertifikat in der Tasche, was kann ich denn dann damit überhaupt machen?
Wenn du das Zertifikat Integrationskurs in der Tasche hast, dann hast du zum einen ein international anerkanntes Sprachzeugnis, was also bescheinigt, du hast die Stufe B1 erreicht. Und du hast zum anderen ein Papier, was dir bei der Einbürgerung hilft, was also die Frist für die Einbürgerung verkürzt und was auch für die Niederlassungserlaubnis, also den unbefristeten Aufenthalt hier wichtig ist. Ja, und auf der anderen Seite, wenn du dieses Zertifikat nicht hast oder wenn du den Integrationskurs gar nicht abgeschlossen hast, obwohl du verpflichtet warst, dann gibt es unter Umständen Sanktionen von den verpflichtenden Stellen. Also wenn du Leistungen beziehst. Und es kann dir auch passieren, dass dein Aufenthaltstitel immer nur relativ kurz verlängert wird.
Wenn man diesen Kurs nicht...
Wenn man den Kurs nicht beendet.
Ja, okay.
Ja.
Gibt es Gründe? Ich muss mal jetzt mal fragen, was sind das so für Gründe, warum Menschen den Integrationskurs nicht zu Ende führen? Das frage ich, weil ich dadurch einen besseren Überblick bekomme, wie könnte man das einfach umschiffen, dass man es eben doch schafft.
Man kann es recht schlecht umschiffen. Also es sind immer sehr individuelle Gründe. Entweder, also die viele Teilnehmende, wirklich die geflüchtet sind, sind ja ohnehin traumatisiert und haben hier mit dem Alltag zu kämpfen, haben mit Behörden zu kämpfen, haben vielleicht Familie, Kinder, die krank sind und die sind dann einfach überfordert, jeden Tag 4 Stunden in einen Deutschkurs zu gehen und das ein halbes Jahr lang und möglichst ohne Fehltage. Das ist richtig Stress und das reicht ja nicht, in den Kurs zu gehen. Sie müssen ja auch noch Hausaufgaben machen. Also für manche ist das zu viel. Dann gibt es Leute, die finden einen Job, was eigentlich für sie sehr schön ist, aber aus integrativer Sicht sollten sie trotzdem weiter Deutsch lernen.
Ja, also die Sprache steht zuerst an erster
eigentlich
Stelle.
Eigentlich schon oder am besten parallel. Wenn sie arbeiten können, dann sollten sie trotzdem parallel noch weiter lernen. Dann gibt es Menschen, die ziehen um und dann melden sie sich nicht wieder neu an oder finden keinen Platz in dem Kurs. Also es gibt sehr unterschiedliche Gründe. Manche brechen aus gesundheitlichen Gründen den Kurs ab, weil sie selber krank werden.
Ja, das heißt, wenn man es schafft in einen Kurs, in einen Integrationskurs, dann sollte man auch wirklich probieren, von vorne bis hinten komplett dabei zu sein, von Anfang bis Ende dabei zu sein.
Richtig. Aber man sollte eben auch wissen, es ist Arbeit. Es ist eigentlich ein Vollzeitjob, weil man 4 Stunden am Tag im Kurs sitzt und dann am Nachmittag noch ganz viel weiter lernen sollte.
Und eben, weil der ganze Alltag auch an einem zerrt.
Richtig.
Und damals, wenn man was gelernt hat, dann, ja, okay, lerne ich mal Italienisch, lerne ich Latein, Französisch. Ja,
2x die Woche, 3 Stunden höchstens, ja, genau. Ja. Und wenn du jeden Tag 4 Stunden im Kurs bist, dann ist das so eine Menge an Informationen, dass man also nach der Hälfte der Zeit eigentlich schon sagt, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, wo das alles noch in meinen Kopf soll.
Ja. Und es ist ja Sprache, aber es sind eben auch wirklich kulturelle Hintergründe, genau, die man lernt und Gepflogenheiten und Verhaltensweisen. Ja. Also es ist ja ein ganz neuer Mensch, der in einem neuen Land entsteht.
Richtig, ja. Und dann darf er sich aber nicht verlieren dabei. Ne? Dann muss man immer noch selber für sich einen Weg finden, wie behalte ich meine Identität und kann aber trotzdem mich hier integrieren.
Ja. Wenn ich jetzt dabei geblieben bin, ich habe gelernt, ich habe mich ganz gut soweit in den Alltag eingefügt und habe auch eine gute Balance gefunden zwischen meiner eigenen Herkunft und dem, was ich mitbringe, aber auch dem Neuen, der Sprache, die Eindrücke. Es ist alles in Balance. Was kann ich dann sprachlich nach so einem Kurs?
Also der Integrationskurs Abschlusstest prüft das Niveau B1 unter anderem. Und mit einer abgeschlossenen Stufe B1 heißt es in dem Referenzrahmen, man kann das alltägliche Leben sprachlich bewältigen, man kann um Hilfe bitten und man kann sich so ausdrücken, dass in der Regel keine großen Missverständnisse entstehen. Ne, man kann also Hauptinformationen verstehen, wenn es irgendwie um vertraute, bekannte Themen geht. Man kann einkaufen gehen, zum Arzt gehen. Aber man ist immer darauf angewiesen, dass die Sprechenden kooperativ sind.
Ach so, also ja, da sind wir auch wieder beim Üben, ne? Wenn jemand mal mit einem sprechen möchte, der vielleicht sprachlich noch nicht so weit ist, dass man sich auch mal die Zeit nimmt und zuhört. Und nicht immer erwartet, dass es gleich schon lupenrein ist. Genau. Das erwarten wir ja auch irgendwie auf eine gewisse Weise, dass wenn wir vielleicht schön in den Urlaub fahren, nach Schweden oder in die Niederlande, und wir haben vorher einen Volkshochschulkurs belegt, dass man so auch ein bisschen spielerisch mit jemandem mal in Kontakt kommt. Ne?
Genau, und dann versucht man es und dann merkt man, ups, die sprechen viel zu schnell. Die sprechen mit Worten, die ich gar nicht kenne. Und wenn ich was sage, dann denken die, ich kann richtig gut die Sprache und reden los.
Ja.
Genau das passiert unseren Teilnehmenden auch. Ne? Ja. Sie sagen immer, die Deutschen sprechen zu schnell. Sie benutzen so lange Worte. Das ist ja was sehr typisch Deutsches, diese zusammengesetzten Wörter.
Dialekte.
Dialekte kommen dazu, richtig. Das Berlinische. Das Schönste, was ist, fragte mich mal ein Teilnehmer in einem Deutschkurs, was bedeutet haben wir nicht?
Haben wir nicht.
Haben wir nicht. Und da habe ich ihm gesagt, das ist Berlinisch und heißt haben wir nicht.
Ah, nein.
Ja, und das natürlich, das sind Sachen, die kann man nicht verstehen. Die werden im Deutschkurs natürlich nicht vermittelt, die Dialekte.
Ja.
Ne, und das sind so die Fallen.
Dialekte ist ja auch vielleicht nochmal ein ganz eigener
Kurs. Das ist nochmal ein eigenes Thema.
Und genau. Berlinerisch sowieso.
Sowieso. Wir hören einfach mal in einen Kurs. Also wir waren ja zusammen in einem Integrationskurs, der kurz vor der B1-Prüfung steht, und haben mit den Teilnehmenden gesprochen und haben sie gefragt, was sie so vorhaben für die nächste Zeit, was sie in einem Jahr vielleicht können möchten.
Ich bin sehr gespannt. Hören wir mal rein.
Ich werde C1 machen, weil ich mit alle deutsche Leute sprechen, gut sprechen. Und das ist, ich muss machen und ich muss B2 und danach, ich möchte C1 machen.
Ich werde B2, weil ich gehe ins Universität und arbeite.
Ich möchte einen guten Job finden, aber wenn ich nicht finde, dann ich werde B2. Ich suche für Cybersecurity. Ich bin eine Ingenieurin, so ich muss Deutsch lernen.
Ich muss arbeiten. Ich bin Manager von Beruf.
Definitiv, ich möchte mehr Deutsch lernen. Mein Ziel oder, nee, nicht Ziel, aber Träumarbeit ist Managementberater. So für das, ich brauche, ich muss besser Deutsch sprechen, so ich möchte mehr Deutsch lernen.
In meiner Arbeit muss ich fließend Deutsch sprechen, weil mit viele Deutsch Client, ich habe viele deutsche Client, so ich will, ich werde bis B2, erste B2 machen und dann weiß ich nicht, vielleicht C auch.
Jetzt kann man also hören zum einen, was die Teilnehmer planen. Man kann aber auch hören, wie sie sprechen und wie unterschiedlich die Sprachniveaus sind.
Ja, da waren ja ganz unterschiedliche Menschen dabei und ganz diverses Niveau und jeder hat so, ja, so seine eigene Geschichte und seine Erfahrung eingebracht. Und man hört das ja auch so allein schon in der Stimmklang, Farbe. Ganz spannend, ja.
Mhm. Ja, also was mir aufgefallen ist, ist also der Begriff Manager ist sehr verbreitet.
Mhm.
Der wahrscheinlich, also für uns ja was anderes impliziert als für die Teilnehmenden zum Teil. Und es sind einige Leute dabei, die haben also sehr hohe Pläne, die wollen ganz schnell noch B2 machen und dann noch ganz schnell C1. Und da muss man sagen, das dauert einfach viel länger. Also manche werden noch mal über ihre Pläne nachdenken müssen und sich einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen. Man braucht eben 2, 3, 4 Jahre, bis man die Sprache gut kann.
Ja, ist es dann auch alles in Vollzeit oder kann man das dann schon auch mehr in Teilzeit machen?
Man sollte es in Teilzeit machen. Man sollte eben entweder einen Job finden oder eine andere Möglichkeit, ehrenamtlich aktiv sein in einem Verein. Man sollte, wenn man weiter lernt, wirklich die Möglichkeit haben, im Alltag das Deutsch zu verwenden. Man sollte Nachrichten hören, man sollte Zeitung lesen und sich auch irgendwie aktuell informieren, um den Wortschatz zu lernen.
Ja.
Dann hat man eine Chance.
Dann hat man eine Chance.
Ja, und das ist ein langer Weg, wirklich weiterzulernen, zu ackern. Es ist harte Arbeit, um unsere schöne Sprache zu lernen und auch hier im Land anzukommen.
Ja. Und das nächste Mal, wenn jemand Hamba nicht sagt, ganz klar sagen, okay, wir sehen uns. Ciao.
Genau.
Bis dann. Es ist ein unglaublich spannendes Feld. Ich verstehe, warum du da auch gerne lange Zeit in diesem Bereich gearbeitet hast. Es ist ja ein unmittelbares Herzensthema für viele Menschen auch, anderen Menschen zu helfen, dass sie ankommen, dass sie das Gefühl haben, sie sind willkommen. Die Menschen sind ja herzlich willkommen und sollen bitte bleiben. Die Teilnehmerinnen in den Kursen lernen eine ganze Menge über die deutsche Kultur. Was können wir denn machen, damit es sprachlich noch ein bisschen leichter wird für die Teilnehmerinnen zu üben und im Alltag auch gut anzukommen?
Also was wir auf jeden Fall machen können, wenn wir angesprochen werden und wir merken schon, der, die andere kann kein gutes Deutsch, dann fragen, ob man ins Englische switchen soll.
Mhm.
Oder beim Deutschen bleiben, aber langsam sprechen und möglichst in einfachen Worten.
Okay.
Jetzt keine großen Fremdwörter benutzen, keine komplizierte Grammatik, keine Konstruktionen wie man könnte vielleicht, hätte machen müssen.
Ja.
Sondern wirklich leicht sprechen. Und manchmal, es gibt manche Leute, wenn der andere nicht versteht, die fangen dann an und werden immer lauter. Sie wiederholen das, was sie gesagt haben, mit genau den gleichen komplizierten Worten, einfach nur lauter.
Hm.
Also sie verwechseln dann akustisches Verstehen und
das. Ja, dass es eigentlich nur darum geht, einfach in Ruhe jetzt einmal
hinzuhören,
das nochmal aufzunehmen.
Richtig.
Und dann entspannt und ruhig jemandem zu antworten. Und es ist auch okay, wenn man nach dem Weg gefragt wird. Das passiert mir auch des Öfteren, wenn ich dann einfach sage, tut mir leid, das weiß ich nicht.
Genau.
Und wenn der andere sagt, vielen Dank, dann ist es auch
alles
schon
gut.
Schön.
Genau. Ich meine, was natürlich den Teilnehmenden auch immer hilft, wenn wir von uns aus ein bisschen offener sind. Also auch mal merken, wir haben hier einen neuen Nachbarn, der kommt vielleicht nicht aus Deutschland und ein kleines bisschen Smalltalk versuchen und Geduld haben dabei. Mhm. Weil genau das den die Teilnehmenden auch immer wieder sagen, dass es ihnen unheimlich schwer fällt, Menschen kennenzulernen.
Ja.
Das ist, glaube ich, was sehr Deutsches, vielleicht auch sehr typisch für Berlin. Aber damit könnten wir vielen das Ankommen wirklich ein bisschen erleichtern.
Also wenn wir, die hier leben und Muttersprachler sind, einfach mal hinschauen, wer ist der Nachbar, wer ist die Nachbarin, wer sind die Menschen in meinem Umfeld und ja, einfach freundlich mal ansprechen.
Genau.
Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit, liebe Ellie.
Ja, gerne. Es hat viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Die Einblicke waren super spannend. Ich habe ganz viel jetzt mitgenommen und werde heute auch noch mal mehr schauen, wer so um mich herum kreist. Den Link zu den Informationen zu unseren Deutschkursen finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie diesen weitergeben. Auf unserer Webseite gibt es die ganzen Informationen übrigens auch noch auf Englisch. Und wir freuen uns, wenn wir Sie schon ganz bald in unserem Haus willkommen heißen dürfen. Und wir hören uns im nächsten VHS-Ohrenblick. Bis dahin, alles Gute.
VHS-Ohrenblicke ist eine Produktion der Volkshochschule Tempelhof Schöneberg. Für mehr Informationen besuchen Sie uns doch einfach mal. Sie finden uns am Barbarossaplatz in Schöneberg und online auf www.vhs-tempelhof-schöneberg.de. Schöneberg natürlich mit OE. Wir freuen uns auf Sie.